Herr Hebig, wir bewegen uns heute auf unsicherem Terrain. Alles steht unter Finanzierungsvorbehalt. Das sagt der CDU-Chef und künftige Kanzler Friedrich Merz. Das gilt auch für die Steuererleichterungen, die uns für 2026 versprochen werden. Der Soli soll in seiner bisherigen Form bleiben. Aber mehr arbeiten, das dürfen wir. Es soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit eingeführt werden, die eine tägliche ersetzt. Was bedeutet das genau?
Ja, das heißt, dass nicht mehr die tägliche Arbeitszeit Grundlage für gewisse Grenzen ist. Ne, im Moment sind es nach Paragraph 3 ist das, glaube ich, Arbeitszeitgesetz, 8 bis 10 Stunden. Ne, dann wird es auch langsam schwierig. Es gibt immer die absoluten Ausnahmen. Ne, wenn der Betrieb abbrennt, ja, dann muss der Betriebsfeuerwehrmann, wenn man den denn hat, wohl immer noch löschen, wenn auch die 10 Stunden erreicht sind oder überschritten sind. Also wenn es darum geht, ganz große Dinge abzuwenden. Aber ansonsten ist dann irgendwann auch Sense. Und es ist in der Diskussion zu sagen, wir gehen auf 48 Stunden pro Woche. Das können dann vielleicht auch mehr als die bisher täglichen Arbeitsstunden sein. Und da sagen Arbeitnehmervertreter natürlich, muss man gucken, dass das nicht auf die Gesundheit geht, weil das kann auch sein. Und je nachdem, wie ein Arbeitgeber dann die Möglichkeit hat, diese Flexibilisierung auszugestalten, kann es eben dazu führen, dass dann die Arbeitszeit sehr schwankt. Also, dass es dann an einem Tag sehr viel ist und am anderen Tag sehr wenig. Und dass diese Kontinuität dann flöten gegangen ist.
Damit sich Mehrarbeit auch lohnt, sollen Überstunden steuerfrei sein. Außerdem soll es Prämien geben für Mitarbeiter, die von Teil- auf Vollzeit wechseln. Wer zahlt diese Prämie? Der Betrieb?
Das ist die Idee dahinter, genau. Also letztendlich sind das auch Maßnahmen oder viele der Maßnahmen, über die wir sprechen oder die Regierung hier erwägt. Stimmt gar nicht, die Regierung ist es gar nicht. Die Koalitionäre sind es ja. Die überlegen das in einem Koalitionsvertrag und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ob das dann alles so kommt und genau in der Form, das muss ich erstmal zeigen, denn am Ende haben wir einen Bundestag, einen Gesetzgeber, der muss darüber abstimmen. Klar, die Koalitionäre sind diejenigen, die da wahrscheinlich die Mehrheit dann haben werden und dann die Hand im richtigen Moment heben, sodass es dann eben zu den Regelungen, die man plant, kommt. Aber gesagt und gesetzt ist noch nichts. Ja, wir erinnern uns daran, wir haben auch nicht gedacht, dass es jetzt irgendein 500 Milliarden Vermögen plötzlich geben muss, was es vorher eben nicht geben sollte. Ne? Also das hat sich ja dann auch ergeben. Aber genau, Sie haben es angesprochen, das Thema Mehrarbeit, wobei ganz wichtig, die Zuschläge für die Mehrarbeit. Das ist nochmal was Besonderes. Ne? Die reine Mehrarbeit, wenn ich eine Stunde mehr arbeite und vielleicht 16 Euro pro Stunde kriege, dann wird die ganz normal versteuert und verbeitragt, so wie sie auch, wie auch die reguläre Arbeitszeit versteuert und verbeitragt worden wäre. Aber wenn ich einen Zuschlag bekomme, zum Beispiel 25% obendrauf, ich mache mir die Rechnung jetzt einfach, 16 Euro, davon 25% sind 4 Euro obendrauf, 20 Euro Stundenlohn dann, die 4 Euro, die wären steuerfrei und wahrscheinlich auch sozialversicherungsfrei. Ne?
Das klingt ja ganz verlockend.
Ja, immerhin ein bisschen. Bisher war es halt nicht so, ne? Aber es sind kleine Bausteine, über die wir da reden. Ne? Oder auch die Prämie, wenn Teilzeitler auf Vollzeitler gehen. Auch da merkt man, wie das geht darum, dass wir mehr arbeiten, ne? Dass Arbeitsanreiz geschaffen werden soll. Und die ist steuerlich begünstigt. Was steuerlich begünstigt heißt, da muss man auch mal gucken, das könnte bedeuten, dass die pauschal versteuert wird, zum Beispiel nur mit 20%, mache ich jetzt mal ein Beispiel. Ne? Weil sonst wäre sie ja oben auf den Lohn draufgekommen und dann wäre es mehr gewesen wahrscheinlich. Ne? Kann aber auch heißen, dass vielleicht komplett steuerfrei ist. Wir erinnern uns an die Inflationsausgleichsprämie. Ne? Die war ja auch steuerfrei. Und Frage ist auch immer, was ist mit den Sozialversicherungen? Ne? Wir reden viel über Steuerfreiheit, aber vielleicht sagt der Gesetzgeber dann, ja, steuerfrei ist das alles, aber Krankenversicherungsbeiträge, Rentenversicherung, das müsst ihr trotzdem zahlen.
Apropos Sozialbeiträge, die kennen ja grundsätzlich nur eine Richtung, nämlich die nach oben.
Wirklich.
Worauf müssen sich Arbeitnehmer hier gefasst machen? Es gab ja schon die Alarmsignale von den Krankenkassen.
Naja, ich glaube, Sie könnten in die Wahrsagerei eintreten. Das nach oben geht's wohl weiter. Ne? Also das wird einfach so sein. Wenn man mal sich das bewusst macht, die Rentenversicherungsbeiträge, die wir zahlen, die reichen ja bei weitem nicht aus, um die Rentner zu finanzieren, die Rente beziehen, um uns dann später auch mal zu finanzieren. Aus dem Bundeshaushalt wird ein 3-stelliger Milliardenbetrag jedes Jahr der Rentenversicherung zugeführt, damit die Renten in der Form gezahlt werden können, wo viele sagen würden, Rentner bekommen nicht viel und wo viele sagen würden, wir zahlen aber trotzdem ja noch so viele Beiträge. Ne? Mhm. Also das System ist wirklich herausfordernd und bei den Krankenkassen ist es ja ähnlich. Viele, die im Gesundheitswesen tätig sind, die werden auch wissen, das ist alles sehr auf Knirsch da, ne? Und da sind jetzt keine großen großen Reserven, auf die man zugreifen kann. Deshalb müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, entweder die Beiträge werden erhöht beim Arbeitnehmer oder beim Arbeitgeber. Das ist ja immer so halbwegs paritätisch bezahlt. Alternativ wird der Gesetzgeber wieder zuschießen müssen. Und das bedeutet, nicht der Gesetzgeber, wird aus dem Bundeshaushalt zugeschossen werden müssen. Und das bedeutet halt Steuererhöhungen oder unsere Kinder, Kindeskinder, Kindeskindeskinder müssen es dann abzahlen später. Ne?
Mhm. Pendeln wird nicht schöner, aber die Pauschale steigt. Um wie viel?
8 Cent ab dem ersten Kilometer. Und da ich mich ja gerne verrechne hier, das hatten wir schon ein paar Mal, habe ich es vorher extra durchgerechnet und ich habe gerade gemerkt, ich habe mich wieder verrechnet, obwohl ich es vorher verrechnet hat. Also, ich habe mal durchgerechnet, was bedeutet das? Weil das hat eine echte Auswirkung. Wenn jemand mehr als 20 Kilometer pendelt, war es ja bisher so, ersten 20 Kilometer 30 Cent ansetzen, ab dem 21. 38 Cent. Kommt, was zukünftig kommt, ich glaube, am 1.1.26 kommen soll, 8 Cent ab dem ersten Kilometer. 38 Cent ab dem ersten Kilometer heißt 8 Cent mehr, die ersten 20 Kilometer. 8 Cent mal 20, jetzt kommt meine Verrechnerei, sind 1,60 Euro dann pro Tag, die ich zusätzlich ansetzen kann. Und bei 200 Arbeitstagen 320 Euro. Hier steht noch 360, wo ich mal wieder hier nicht aufgepasst habe. Mhm. 320 Euro mehr ansetzen, ohne dass sich irgendwas bei mir geändert hat. Das ist natürlich schon gut. Ne?
Ja.
Und wenn ich die bei der Steuererklärung ansetze, dann kann wieder mal ein Essen abfallen, zum Beispiel.
Ja, in Ordnung. Zum Thema Aktivrente, was können Sie dazu sagen?
Ja, also die, das hatten wir, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder so, dass darüber nachgedacht worden ist oder das, glaube ich, auch schon umgesetzt wurde, dass Rentner eben Hinzuverdienstmöglichkeiten erhalten oder besser hinzuverdienen können, mehr hinzuverdienen können. Und bis zu 2000 Euro ist auch wieder in der Diskussion, muss man sagen, steuerfrei dann. Ne? Jetzt bin ich wieder auch unsicher, was sagt dazu die Krankenversicherung, will die davon vielleicht was abhaben? Aber nehmen wir mal an, das wäre nicht so. Das wäre ja unfassbar, wenn ich zur Rente bis zu 2000 Euro hinzuverdienen dürfte, steuerfrei. Nun muss man auch sagen, wenn man über einen Rentner redet, wir reden jetzt über einen Rentner, als sei das jemand, der genauso fidel und fit wäre, wie wir beide jetzt sind. Nur die haben, wenn wir beide im Rentenalter sind, haben wir ein paar mehr Jahre auch auf dem Buckel. Ne? Und da muss man eben gucken, ist das realistisch, dass ich so viel arbeite, dass ich diese 2000 Euro erreichen kann. Das ist eben auch ganz wichtig. Aber grundsätzlich ist das Ziel, zu sagen, du musst nicht mit 65, 67, wie auch immer, dann alles fallen lassen. Und wenn du mehr verdienen willst, dann musst du da noch ordentlich für Steuern zahlen und sonst was. Sondern die Idee ist dann schon zu sagen, wenn du weitermachen möchtest, und in bestimmten Berufen geht das ja auch, dann, dann hast du brutto für netto vielleicht sogar.
Mhm. Man darf gespannt sein. Wird mein Arbeitsplatz eher sicherer oder unsicher? Sind jetzt große Veränderungen am Arbeitsrecht oder beim Kündigungsschutz geplant?
Ist mir nicht bekannt. Also der Kündigungsschutz habe ich nicht gehört, dass der irgendwie in der Diskussion ist. Auch die Rolle von Betriebsräten, von Tarifpartnern sehe ich auch nicht wirklich. Beim Arbeitsschutz, da hatten wir gerade drüber geredet, das Arbeitszeitgesetz zu Beginn, dass da eventuell das eben angepasst werden soll. Das ist mir nicht bekannt. Was den Arbeitsplatz natürlich sicherer machen würde, ist, wäre, wenn wir so ein bisschen mehr Stabilität vielleicht in die Weltwirtschaft und in die weltweite Politik bekommen würden. Ich habe ja gehört, unsere Hörerschaft ist sehr breit aufgestellt. Vielleicht hört ja auch ein älterer Herr aus Übersee dazu und nimmt das jetzt zum Anlass und sagt, ich bringe da mal wieder ein bisschen mehr Stabilität rein. Nein, Spaß beiseite, wahrscheinlich nicht. Aber das würde sicherlich helfen und den Arbeitsplatz stabiler machen. Ne? Und gut, das ich sag mal, vielfach ist die Sicherheit von Arbeitsplätzen eben nicht nur über irgendwelche Kündigungsschutzgesetze oder Arbeitszeitgesetze und Arbeitsschutzgesetze geregelt, sondern darüber, dass wir genug Arbeit haben und dass wir uns so organisieren, dass wir auch schön schlank und bürokratiearm bitte die Dinge erledigen können.
Das wäre meine Abschlussfrage gewesen, Herr Hebig, ganz kurz noch. Bürokratieabbau, das wird immer wieder genannt, das hören wir seit Jahrzehnten mit fragwürdigen Ergebnissen. Jetzt steht es wieder auf der Agenda. Unter anderem soll es möglich sein, innerhalb von 24 Stunden ein Start-up zu gründen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das hier in Deutschland machbar ist?
Sie sagten gerade schon, dass es seit Jahren das Ziel ist, Bürokratie abzubauen. Da haben Sie auch wieder recht. Ich habe noch nie gehört, dass eine Regierung gesagt hat, wir wollen Bürokratie aufbauen. Das ist bisher noch nicht passiert. Bürokratie, muss man vielleicht sagen, ist ja immer die Folge davon, dass man versucht, Dinge irgendwie rechtssicher zu machen oder stabil zu machen oder nachvollziehbar zu machen. So entsteht ja Bürokratie. Ich bin verhalten optimistisch. Ja, also ich glaube, die Not sorgt vielleicht auch dafür, dass da jetzt mal ein bisschen was passiert. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die Not war ja vor 10 Jahren auch schon da. Mich würde es freuen, wenn es so wäre. Ne? Wir behalten das ganz fest im Auge und irgendwann kommt dann mal hier die Folge über die Startups, wo wir Leute zu Startups motivieren. Und dann können wir vielleicht sagen, das, was wir damals gehofft haben, das ist eingetreten. Es ist einfacher geworden.